Hey, schön, dass du da bist. Kennst du das? Die Liste der Spiele, die man eigentlich unbedingt noch zocken will, wird immer länger. Und bei all den Ankündigungen verliert man im Alltag einfach viel zu schnell den Überblick. Man will ja schließlich seine wertvolle Freizeit optimal nutzen. Genau darum machen wir dir das Gamerleben auf gamefeature.de jetzt ein ganzes Stück leichter. Melde dich einfach kostenlos an und stell dir mit wenigen Klicks deine ganz persönliche Release-Liste zusammen. Egal ob Blockbuster oder heißer Indie-Titel, du hast die Spiele, die dich wirklich interessieren, immer perfekt auf dem Schirm. Übersichtlich und ohne langes Suchen. Und das Beste? Deine Stimme zählt. Mit deinen Favoriten votest du direkt für unsere Most Wanted Charts und zeigst der Community, welche Titel die echten Highlights des Jahres werden. Hol dir die Vorfreude und die perfekte Übersicht zurück. Jetzt kostenlos registrieren auf gamefeature.de. Und nun wünschen wir dir viel Spaß mit der neuen Episode von Gamefeature.
Der folgende Beitrag wird euch präsentiert von gamefeature.de. Just play it.
Das Spiel hat von der USK die Altersfreigabe ab 16 Jahren erhalten.
Guten Tag, mein Name ist Frank und ich stelle euch heute die Open Beta von Company of Heroes 2 vor. Und die Vollversion von Company of Heroes 2 erscheint am 25.06. Das Spiel ist von Relic entwickelt worden und zum größten Teil noch unter dem Publisher THQ. Der Publisher THQ wurde 1989 gegründet, hat anfänglich sich versucht, auf dem klassischen Spielzeugmarkt zu etablieren, dann aber schnell gemerkt, dass man mit Software auch viel Geld umsetzen kann. Damals hatte man halt eben auch den Vorteil, man war nicht so überlaufen auf dem Softwaremarkt. Und ab 1994 haben sie dann rein auf Software umgestellt. Das Unternehmen ist dann am 19.12.2012 in Insolvenz gegangen. Das hängt mit verschiedenen Fehlentscheidungen zusammen, die ich jetzt hier ein paar davon nennen möchte. Eine von diesen Fehlentscheidungen ist zum Beispiel die Wrestling-Lizenz. Man hat einfach steif und fest dran gehalten und wollte diese Lizenz nicht abgeben. Aber anhand der Verkaufszahlen hätte man eigentlich sich umorientieren müssen und merken müssen, naja gut, irgendwas läuft da falsch. So wurde WWE SmackDown von 2008 und 2009 noch 5 Millionen Mal verkauft, wohingegen WWE SmackDown 2010 gerade mal 3,2 Millionen Mal verkauft worden ist. Die WWE-Lizenz, die sie in das Spiel von 2012 eingebaut haben, ist mit 2,4 Millionen verkauften Stückzahlen dabei. Die von 2013 hat unter 2 Millionen verkauften Stückzahlen. Das liegt zum Teil daran, auch dass sie auf die alte Grafik-Engine von 2006 gesetzt haben und sich da nicht weiterentwickelt haben. Eine weitere absolute desaströse Fehlentscheidung war der Kauf von Big Huge Game. Die sind für das Spiel Rise of Nation verantwortlich. War ein ziemlich erfolgreicher Titel, aber der THQ hatte im Januar 2008 das Unternehmen aufgekauft und bereits im März 2009, also 14 Monate später, wieder verkauft. Und das ohne, dass ein Spiel entwickelt wurde. Ist mit Sicherheit gerade nicht die gute Entscheidung gewesen. Des Weiteren waren anfängliche Lizenztitel von Nickelodeon, SpongeBob-Spiele zum Beispiel oder von Disney, Cars, Kaufzahlen ziemlich gut dabei. Nur irgendwann hat Disney dann gesagt, naja gut, wir haben ja seit Jahren schon ein eigenes Studio, haben das schon öfters umbenommen. Momentan heißt es Disney Interactive Studios. Und warum sollten die nicht die Titel machen? Also hat THQ da auch einen Kunden verloren und massiv an Verkaufszahlen eingebußt. Und der letzte entscheidende Fehler, den sie gemacht haben, dann auch schlussendlich THQ das Genick gebrochen hat, das war You Draw, oder wie die Presse es teilweise nennt, You Fail. Das Ding ist ein, es sieht aus wie ein iPad. Es hat einen Neigungs- und einen Bewegungssensor. Und das Ding kann, also man kann damit zeichnen. Da ist ein Zeichenschrift dabei und für bestimmte Spiele ist es halt eben ausgelegt, dass man dann da zeichnen kann, wie Pictionary oder Kung Fu Panda 2 lief auch nur damit. Es waren dann so Exklusivtitel, es sind insgesamt 10 Stück erschienen. Und das Ding war zuerst als Wii-Only-Peripherie geplant. Dann haben die aber gesagt, ja, wir haben jetzt 1,7 Millionen verkaufte Stückzahlen für die Wii. Das sind relativ gute Zahlen, da kann man mit anfangen. Also packen wir das doch auch auf die Xbox und auf die PlayStation 3. Naja, das Problem ist, dass Xbox und PlayStation 3 User eigentlich gar nicht das Klientel dafür sind. Das heißt, die sind auf 1,4 Millionen nicht verkaufte U-Draw für Xbox und PlayStation 3 sitzen geblieben. Die U-Draw ist in Europa erschienen im März 2011, hat dann 79,95 gekostet. In Nordamerika war das schon am 11. November 2010 für $69,99 zu haben. Naja, das Ganze führt auf jeden Fall dazu, dass für das Geschäftsjahr 2012 ein Verlust von ca. $240 Millionen verbucht wurde. Und naja, das hatte dann auch zur Folge, dass der Aktienkurs auf $0,5 sank, also sprich 50 Cent. Und da hat dann auch die Börse gesagt, wir haben hier einen Mindestkurs von $1, also seht zu, dass ihr es hochkriegt. Das haben sie dann kurzzeitig hinbekommen, indem die gesagt haben, okay, wir legen jetzt mehrere Unternehmen zusammen und dann waren die auch wieder bei $1, aber im Endeffekt hat es denen ja dann auch nicht gereicht. Also haben sie gesagt, okay, wir machen einen Humble Bundle. Ein Humble Bundle ist so ein Ding, da kann man, das sind mehrere Spiele und der User oder der Käufer entscheidet, wie viel Geld er dafür ausgibt. Das, was besonders daran ist, dass diese Humble Bundle eigentlich nur für Indie-Games da sind und dass die da einen Schritt gegangen sind, was eigentlich auch ein bisschen gegen den Geschäftssinn von Humble Bundle geht. Und zwar einen großen Publisher unter Vertrag nehmen und zu sagen, okay, wir verkaufen das für euch. Dieser Humble Bundle-Verkauf ging vom 30.11.2012 bis zum 12.12.2012. Das sind 13 Tage. Und da wurden 885.289 Bundles verkauft. Diese haben einen Gewinn von $5.097.476 in die Kassen von THQ gespült. Das sind im Schnitt also $5.76. Dabei sind die Folgeeinkäufe, DLCs, Add-ons, Teil 2, Teil 3 nicht integriert. Ne? Also die sind auch nicht inbegriffen. Und trotzdem wurde am 19.12.2012, also eine Woche nach dem Humble Bundle-Verkauf, die Insolvenz angemeldet. So, und nun kommen wir zu Relic. Das Unternehmen wurde 1997 in Kanada gegründet. Ende April, Anfang Mai 2004 wurde es von THQ für $10 Millionen übernommen. Im Januar 2013 mit der Lizenz von Company of Heroes 2 für $26 Millionen an Sega verkauft. Relic ist unter anderem auch bekannt für die Warhammer Games und das war auch eins der Spiele, das schon das Squad Interface nutzte, das dann auch in Company of Heroes 1 zum Tragen kam. Company of Heroes 1 wurde im Oktober 2006 für den PC released. Es folgte Opposing Fronts im September 2007. Das hatte dann die Briten inbegriffen und die Panzerelite. Dann folgte Tales of Valor im April 2009. Da wurden dann Schwimmwagen und die M18 Hellcat eingeführt. Beide sind Standalone-Add-ons und man kann zahlreiche Mods runterladen. Zum Beispiel Skins oder Maps oder ganz neue Spielmodus. Eine Seite dafür ist zum Beispiel hq-coh.com. Und das Schöne daran ist, dass es ein deutsches Forum ist. Und man sich da ziemlich schnell zurechtfindet und man da auch genügend Ansprechpartner hat, die einem da helfen. Von Company of Heroes war auch ein Free-to-Play-Online-Spiel geplant. Das Ding ging im September 2010 in die Open Beta und endete bereits im März 2011. Das Spiel ist nie über die Open Beta hinausgekommen. Und das Traurige ist, die Leute, die da Geld reingesteckt haben, die haben das Geld nicht zurückbekommen. Dann hieß es, die sollten so schnell wie möglich all ihr Geld für irgendwelche Verbesserungen am Panzer ausgeben oder was auch immer. Als kleine Entschädigung wurde dann von THQ die Gold-Edition von Company of Heroes für $4.99 angeboten. Das führte dann aber auch zu Problemen, wenn man dann nicht in Nordamerika gewohnt hat. Natürlich haben sich die User darüber aufgeregt, vollkommen verständlich. Ne? Dann folgte ein Film. Den gibt es seit April 2013 in Europa und seit Februar 2013 in Nordamerika. Da geht es, naja, um die letzte deutsche Offensive, die Ardennenoffensive. Und der Film handelt von amerikanischen Truppen, die aus Versehen hinter feindlichen Linien abgeschossen werden und dann einen deutschen Wissenschaftler beim Überlaufen weiterzuhelfen. Nun, und jetzt 3 Jahre nach dem letzten Add-on und 7 Jahre nach Company of Heroes, Company of Heroes 2. Die lange Wartezeit, im Gegensatz zu anderen Spielen, wie zum Beispiel Call of Duty oder FIFA, hat sich aber durchaus gelohnt, finde ich. Denn es gibt massenhaft Neuerungen. Zum Beispiel True Sight, das heißt so viel wie, dass Bäume, Hecken, Häuser als Sichthindernis dienen. Das heißt, wenn ich hinter dem Gebäude stehe und mein Feind vor dem Gebäude, dann sieht er mich einfach nicht. Ich kann auch meine Soldaten hinterm Baum verstecken. Das klappt auch wunderbar. Eine weitere Neuerung ist der russische Winter. Der sorgt zum einen für Schneehügel als Schutz, dann sorgt er dafür, dass Wasser gefriert. Hat man eine neue Route, vorausgesetzt, dieses Wasser bricht nicht, wenn man mit einem Panzer darüber fährt. Oder aber man vom Gegner mit Granaten beschmissen wird, die dann dafür sorgen, dass das Eis bricht und der Panzer dann elendig untergeht. Des Weiteren hat der Schneesturm noch einen gravierenden Effekt auf die Infanterie. Die kann nämlich erfrieren. Solange man nicht in einem Gebäude ist oder sich in einem Transporter befindet oder aber ein Lagerfeuer hat, ist die Gefahr recht groß, dass die Truppen erfrieren. So ein Lagerfeuer kann auch von den Pionieren nachher gebaut werden. Also die Dinger werden dann auch mal von so einem Panzer überfahren oder so und dann hat man die nicht. Und wenn dann der Winter kommt, der Schneesturm, dann hat man schnell so ein paar Pioniere und dann baut man sich da so ein paar Lagerfeuer und dann klappt das auch. Eine weitere Neuerung ist die Infanteriestruktur. Und zwar, man kennt es ja aus dem Company of Heroes Teil, aus den ersteren, man hat einen Zaun und man möchte darüber, aber leider Gottes muss man den Weg außenrum gehen. Ja, das kann man sich jetzt sparen, aus dem ganz einfachen Grund, man klettert über Zäune und über andere Hindernisse halt. Das ist nicht das Problem, dann sieht man auch, wie der Pfeil so einen Pfeil drüber macht und dann braucht man nicht mehr den weiten Weg drumherum laufen. Das ist schon ein echter Vorteil. Dann hat man noch die Möglichkeit, wenn man denn einen feindlichen Panzer hat und der wurde dann oft beschossen, dann gibt es dann auch die Möglichkeit, dass der Panzer dann von dem Gegner einfach alleine gelassen wird. Das heißt, die Besatzung ist tot, aber der Panzer ist noch, naja, er ist nicht mehr intakt, aber er kann repariert werden. Das heißt, man nimmt sich einfach einen Infanterietrupp, sagt denen hier, nimm den Panzer ein und die Pioniere müssen die dann reparieren, weil die Reparatur ist generell bei null. Ne, also der wird dann hochrepariert. Und eine weitere strategische Neuerung ist das Ressourcensystem. Es gibt normale Ressourcen halt, die man da einnehmen kann. Dann hat man Munition und Benzin, wie im ersten Teil auch. Allerdings, es gibt sogenannte freie Ressourcenpunkte. Diese Punkte werden durch Pioniere erobert und man hat dann auch die Möglichkeit, den Pionieren die Anweisung zu geben, ein Munitionsdepot oder ein Benzindepot zu bauen. Das generiert dann natürlich Income und je nachdem, wie man sich dann für spätere Spiele entscheidet, also im Late Game, wenn es dann heißt, okay, ich gehe auf Panzer, hat man dann natürlich den Vorteil, wenn man schon vorher viel Income an Benzin hat, dass man dann auch dementsprechend die Panzer pushen kann. Ähnlich wie im ersten Teil gibt es ja Armeekommandanten. Diese Armeekommandanten haben Einfluss auf das Spiel, indem sie, naja, für verschiedene Bonus sorgen. Im ersten Teil konnte man dann Artillerie abfeuern oder zusätzliche Artillerie noch ins Spiel hineinbeziehen. Das läuft hier so ähnlich. So ein Kommandant hat verschiedene Stärken. Es gibt zum Beispiel eine Fronttaktik, bei den Sowjets. Da kann man dann, wenn er Stufe 6 erreicht hat und man dementsprechend auch die Ressourcen hat, kann man schweren Panzer IS-2 aufs Feld schicken. Der ist schon ganz ordentlich, oder eventuell ein Flammenpanzer. Dann gibt es jemanden, der ist eher so für die Infanterie zuständig. Da gibt es dann die Möglichkeit, eine Verbesserung für die Rekruten freizuschalten, und zwar die PPSH. Oder man holt sich einfach einen Trupp frischer Soldaten. Nach der Schlacht bekommt man dann die Information, was zum Beispiel die stärkste Einheit ist oder welche am meisten gestorben ist oder die wertvollste generell. Man hat eine Übersicht über den Verbrauch von Ressourcen, von seinen eigenen Ressourcen und die vom Gegner. Und es gibt ein Menü, Anpassung heißt das hier, und da kann man dann zum Beispiel die Bewaffnung anpassen. Man hat 6 verschiedene Slots, die man mit A3 unterschiedlichen Bewaffnungen, wie man die gerne hat, belegen kann. Die Bewaffnung der einzelnen Slots sieht zum Beispiel so aus, dass man Rekruten und Grenadieren eine 2%ig höhere Genauigkeit beim Schießen halt zuteilen. Des Weiteren ist hier dann noch verschiedene Sachen, wie zum Beispiel, dass Garnisonssoldaten 5% mehr Gesundheit haben oder dass man 5% mehr Schaden verursacht. Und diese ganzen Sachen muss man sich freispielen, und das ist sehr, sehr übersichtlich gemacht. Das heißt, man braucht dann zum Beispiel für die 5%igen mehr Schaden bei den Sowjets die Fähigkeit Urel, die man dann 100-mal benutzt. Und dann hat man das freigeschaltet und kann das dann auch in den Slot belegen, und diese Slots kann man dann während des Ladens aussuchen. Das gibt es natürlich nicht nur für Infanterie, sondern auch für schwere MGs, Artillerie, leichte Panzer und schwere Panzer und noch andere Sachen. Macht das taktisch sehr interessant, finde ich, weil man sich dann auf die Karte besser einstellen kann. Es gibt Karten, die sind halt eben für Infanterie besser geeignet und welche, die sind für Panzer besser geeignet. Oder bei den Fahrzeugen generell gibt es die Möglichkeit auf Skins. Das heißt, man spielt sich hier die Skins frei, und das mit einem gewissen Rang. Diesen Rang, man hat einen Rang, und der steigt nach jedem gewonnenen Spiel oder auch verlorenen Spiel mit den Sowjets und den Deutschen gleichermaßen. Und dieser Rang sorgt halt eben dafür, dass man zum einen neuen Kommandanten freischalten kann, wie zum Beispiel ab 20 oder Level 35. Oder aber man schaltet sich auch neue Skins frei, für verschiedene Panzer halt. Dann gibt es dann den Sommerskin und den Winterskin. Und je nachdem halt, man schaltet dann für leichte, mittlere und schwere Fahrzeuge dementsprechend die Skins frei, und die sieht man dann auch beim Spiel. Generell lässt sich das Spiel schon sehr gut spielen. Also ich habe keine großartigen Lags, sei denn jemand ist auf dem, also mit, ich spiele mit jemandem zusammen, der Verbindungsprobleme hat, aber das liegt dann meistens daran, weil die, also an den Spieler selbst. Das Spiel selbst hängt sich nicht auf, es kommen regelmäßig neue Updates raus, und wenn man eine Runde gespielt hat, kann man danach auch ein kurzes Fazit an die Entwickler schreiben. Das ist so ein Multiple-Choice-Ding. Man kreuzt da an, wie das Spiel halt eben gelaufen ist, wie die KI war zum Beispiel. Und schickt das dann den Entwicklern, und die werden dann da irgendwas draus machen. Oder auch nicht. Weiß ich nicht. Das sieht so aus, das Spiel an sich, dass man online spielen kann. Man kann eine Spielersuche gegen Spieler machen, eine Spielersuche gegen KI oder ein benutzerdefiniertes Spiel starten. Bei der Spielersuche gegen KI kann man sich dann aussuchen, 2 gegen 2, 3 gegen 3 oder 4 gegen 4. 1 gegen 1 ist noch gar nicht, ist noch nicht offen. Sämtliche Schwierigkeitsgrade von leicht bis Experte sind vorhanden. Also man kann alles mal schön durchprobieren. Dann hat man noch die Möglichkeit, mit seinen Freunden zusammen zu spielen. Die lädt man dann über Steam ein und kann dann entweder gegen andere Spieler oder gegen den PC antreten und hoffentlich gewinnen. Ja, im Großen und Ganzen war es das jetzt. Ich wünsche noch einen schönen Tag und hab Spaß. Tschüss.